Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen hier bei Radio Neue Hoffnung zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Bevor Marcel Malgo heute zu Ihnen sprechen wird über das Thema göttlicher Trost in Zeiten des Abfalls, liest Ihnen Walter Dürr die Schriftlesung. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen beim Hören dieser Sendung, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Im Buche Hiob redet Gott, der Herr, mit seinem Knecht und er stellt ihm Fragen. Fragen betreffs der Schöpfung und wir wollen uns nun erheben, wir wollen das Wort Gottes hören, einige Fragen aus dem Buche Hiob und dann noch ein Wort aus dem Evangelium nach Matthäus. Wo warest du, da ich die Erde gründete? Sage an, bist du so klug? Wer hat das Meer mit Türen verschlossen, da es herausbrach wie aus Mutterleib, da ich's mit Wolken kleidete und in Dunkel einwickelte wie in Windeln, da ich ihm den Lauf brach mit meinem Damm und setzte ihm Riegel und Türen und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter, hier sollen sich legen deine stolzen Wellen. Bist du in den Grund des Meeres gekommen und in den Fußstapfen der Tiefe gewandelt? Wer ist des Regens Vater? Wer hat die Tropfen des Taues gezeugt? Kannst du die Bande der sieben Sterne zusammenbinden oder das Band des Orion auflösen? Kannst du den Morgenstern hervorbringen zu seiner Zeit oder den Bären am Himmel samt seinen Jungen heraufführen? Kannst du die Blitze auslassen, dass sie hinfahren und sprechen zu dir, hier sind wir? Kannst du dem Ross Kräfte geben oder seinen Hals zieren mit seiner Mähne? Fliegt der Adler auf deinen Befehl so hoch, dass er sein Nest in der Höhe macht? Hiob aber antwortete dem Herrn und sprach, siehe, ich bin zu leichtfertig gewesen. Was soll ich antworten? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich habe einmal geredet und will nicht antworten. Zum andern Mal will ich's nicht mehr tun. Und dann noch ein Wort aus Matthäus 21, 28 bis 31. Was dünkt euch aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem ersten und sprach, mein Sohn, gehe hin und arbeite heute in meinem Weinberge. Er antwortete aber und sprach, ich will's nicht tun. Danach reute es ihn und er ging hin. Und er ging zum anderen Sohn und sprach gleich also. Er antwortete aber und sprach, Herr, ja, und ging nicht hin. Welcher unter den Zweien hat des Vaters Willen getan? Sie sprachen zu ihm, der Erste.
Ich möchte Sie auch ganz herzlich alle begrüßen zu diesem schönen Morgen. Unser Thema, göttliche Trost in Zeiten des Abfalls, da muss ich Ihnen vorweg sagen, dass ich Ihnen erst einiges andere sagen möchte. Wir kommen also zuerst, so sagen wir, gegen die Hälfte dann zurück auf dieses Thema. Ich möchte mit Ihnen lesen ein sehr bekanntes Wort, und zwar Johannes 14, 1 bis 3. Johannes 14, 1 bis 3. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Bis soweit das Wort des Herrn. Ich möchte versuchen, über dieses Wort Ihnen etwas weiterzugeben. Und zwar einmal anders. Das heißt, in einem Kontext oder Zusammenhang, an den wir vielleicht nicht so denken. Ich meine, wenn wir dieses Wort hier lesen, dann lesen wir es, dann nehmen wir es zur Kenntnis und wir denken dann direkt an das, was kommt, an die himmlischen Wohnungen. Aber wenn man ein Wort Gottes liest in seinem Zusammenhang, in seinem Kontext, dann gehen vielleicht ganz andere Sachen uns auf. Vielleicht, dass wir heute neues Licht bekommen über die Frage, weshalb Jesus das überhaupt gesagt hat. Jetzt muss ich aber weit ausholen, ja? Jetzt lassen wir dieses Wort kurz liegen. Jetzt muss ich weit ausholen und erstmal allgemein etwas sagen über die Kapitel- und Verseinteilung unserer heutigen Bibel. Das gehört zum Thema. Ich denke, dass wir alle wissen, dass diese nicht inspiriert sind durch den Heiligen Geist wie der Bibeltext selbst, ja? Sondern die Kapitelanzeigen und Versanzeigen, sogar die Überschriften, sie wurden der Vereinfachung halber durch Menschen hinzugefügt. Ich habe das mal nachgelesen, wer das war. Ich lese Ihnen das ganz kurz vor. Unsere heutige Kapiteleinteilung geht zurück auf Stefan Langton, dem Kanzler der Universität Paris, der diese etwa 1205 ausarbeitete. Und dann der Dominikaner Hugo von St. Cher übernahm diese Einteilung für seine Bibelkonkordanz kurz vor 1250. Unsere heutige Verseinteilung und Zählung ist das Werk des Druckers Robert Stephanus, der sie in seinem griechischen Neuen Testament von 1551 veröffentlichte. Und jetzt die erste Lutherbibel mit Kapitel- und Verseinteilung war eine Heidelberger Ausgabe von 1568 und das ist natürlich für die Schweizer interessant, die erste Zürcher Übersetzung in dieser Art gab es seit 1589. So, das ist irgendwie nötig, um das zu sagen. Und wisst ihr, warum ich euch das ganz deutlich sagen wollte? Damit wir sehen, dass die ganze Verseinteilung und Kapiteleinteilung und Überschriften, dass das im Wesen nichts anderes ist als Menschenwerk. Allerdings ist es ein gutes Menschenwerk, denn so können wir schnell Texte auffinden. Also ich wüsste nicht, was ich machen würde, wenn es die Bibel gedruckt wäre, einfach in einem langen Text. Ja, mit dem Computer findet man alles schnell heutzutage, ja? Aber nicht, wenn man in der Bibel einfach blättert. Aber wir müssen das heute zur Kenntnis nehmen und das müsst ihr jetzt einfach euch ins Herz schreiben lassen. Das gehört zu meinem Thema, dass die Bibel, so wie wir sie heute haben, im Grunde genommen keine Kapitel, keine Verse und keine Überschriften kennt. Warum ist das wichtig, dass wir das einfach wieder neu zur Kenntnis nehmen? Weil vielleicht bestimmte Texte einen ganz anderen Sinn haben. Und diesen Sinn haben wir vielleicht noch nicht so erfasst. Warum? Weil wir immer an diese Kapitel, an diese Verseinteilung und an den Überschriften gebunden sind. Ich möchte jetzt kurz ein ganz klassisches Beispiel Ihnen zeigen, das das jetzt unterstreicht. Ich glaube, ich habe das schon mal in einer Gebetsstunde gesagt. Ich bin nicht sicher. Wenn ich schon mal gesagt habe, dann bitte, dann ist es einfach jetzt doppelt. Dann soll es eine Wiederholung sein. Es gibt ein Psalmwort, ein sehr berühmtes Psalmwort, und das ist Psalm 50, Vers 15. Das steht auf vielen Spruchkarten, ja? Wird vielen Geburtstagen verteilt. Da heißt es, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das kennen wir alle, ja? Ich möchte deutlich sagen, dass ich uneingeschränkt an die Kraft dieser Verheißung glaube. Das heißt, dass Gott sich immer an dieses Wort halten will, wenn ein Mensch da ist, der aufgrund dieser Verheißung den lebendigen Gott anruft. Ich habe das auch schon erfahren, ja, dass man aufgrund dieses Wortes zu ihm kommt und sagt, Herr, ich bin in Not, bitte, sei mir gnädig. Ich glaube, dass Gott das tun will. Jetzt kommt aber etwas anderes. Gott will das tun, ja. Gott will das tun. Er will sich immer an diese Aussage halten. Aber vielleicht, dass er es nicht immer kann. Warum? Weil diese Verheißung, und ich denke, dass das manche wissen, diese Verheißung, wie so manch andere Verheißung der Bibel, ist an einen Schlüssel gebunden. An einen Schlüssel. Das heißt, man muss diesen Schlüssel betätigen, damit sich diese Verheißung auch tatsächlich erfüllt. Es gibt viele solche Verheißungen der Bibel. Die sind irgendwie an einen Schlüssel gebunden. Gott selbst hat diesen Schlüssel gegeben. Und wir müssen diesen Schlüssel gebrauchen, damit sich diese Verheißung erfüllen kann. Ja, was ist der Schlüssel zu dieser Verheißung? Das ist der vorhergehende Vers. Psalm 50, Vers 14. Da heißt es nämlich, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Ja, wie wissen wir, dass das der Schlüssel ist zu der Verheißung, rufe mich an in der Not und so will ich dich erretten. Wie wissen wir das? Das könnt ihr alle nachschlagen, nachlesen. Weil zwischen den Versen 14 und 15 ganz deutlich das Bindewort und steht. Das müsst ihr mal lesen. Und. Das heißt, diese zwei Verse muss man unbedingt immer zusammenlesen, wenn man sie einzeln richtig verstehen will. Das heißt, wenn man den Sinn richtig deuten will. Und im Zusammenhang tönt es dann anders. Jetzt will ich euch das im Zusammenhang lesen. In seinem Kontext, ja? Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wer die Lutherbibel hier hat, da ist nicht einmal ein Komma zwischen diesen zwei Versen, ja? Das Einsatz, opfere Gott Dank, erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an. In der Not, so will ich dich erretten. Wisst ihr, es ist eigentlich ganz klar, vielleicht, dass das wichtig ist, dass du das heute neu zur Kenntnis nimmst. Es ist ganz klar, dass jemand, der Psalm 50, Vers 14 ignoriert, das heißt, der Gott nicht Dank opfert, ja, der seine Gelübde nicht erfüllt, das heißt, er hat Versprechungen gesagt und gegeben dem Herrn. Er löst sie nicht ein. Ein solcher braucht sich nicht zu wundern, wenn sich Psalm 50, Vers 15 in seinem Leben nicht erfüllt. Mit anderen Worten, Gott muss dann warten, bis das ein solcher den Schlüssel betätigt hat, damit sich dann diese Verheißung auch erfüllen kann. Und wisst ihr, Gott selbst ist es, der diesen Schlüssel an diese Verheißung geknüpft hat. Ich lese es noch einmal. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, du sollst mich preisen. Mit anderen Worten, opfere Gott Dank, das ist eine Voraussetzung. Erfülle deine Gelübde, tu, was du versprochen hast und dann, ja, und dann rufe mich an. So will ich dich retten, du sollst mich preisen. So, jetzt folgende Frage. Was würde jetzt geschehen, wenn diese zwei Verse in unserer Bibel als ein Satz dastehen würden? Das heißt, ohne Versangabe, ohne Komma oder ohne Punkt. Einfach als ein Text. Was würde geschehen? Ganz einfach, dann würden wir diesen Text so lesen, wie Gott ihn uns übermittelt hat. Nämlich als ein Ganzes. Und wir würden ihn auch als ein Ganzes verstehen. Und so glaube ich, dass es mit manchen anderen Texten in der Bibel auch ist. Wir müssen sie unbedingt in ihrem Zusammenhang lesen. Das heißt, in ihrem Kontext. Wollen wir sie wirklich verstehen? Also nehmt das mit, das Beispiel. Ja, Psalm 50, Vers 14 und 15. Immer steht Psalm 50, Vers 15, ja, auf allen Spruchkarten. Und ich glaube, der Herr will das erfüllen. Aber der Herr sucht nach dem Schlüssel, ja? Vers 14. Opfere Gott Dank, erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und dann rufe mich an. So, jetzt gehen wir mit dieser soeben neu aufgefrischten Wahrheit im Herzen zurück zu unserem ersten Text, ja? Aus Johannes 14, den ich Ihnen vorher gelesen habe. Jetzt will ich das noch einmal lesen, ja? Johannes 14, 1 bis 3. Wir müssen den Text ein paar Mal lesen, damit wir auch den Zusammenhang richtig erfassen. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Jetzt fragen wir uns Folgendes. In welchem Kontext, das heißt, in welchem Zusammenhang hat Jesus Christus dieses Wort ausgesprochen? Wisst ihr, vielleicht dass das irgendwie heute Morgen neues Licht schenkt. Neues Licht über dieses Wort. In welchem Zusammenhang hat er das ausgesprochen? Ganz klar, allgemein gesehen. Diese Verse stehen mitten in den Gesprächen Jesu mit seinen Jüngern beim letzten Abendmahl. Das könnt ihr selber nachlesen. Fangt einmal an, Johannes 13, Johannes 14. Das ist ein Ganzes, kann man sagen. Ja? Die Gespräche Jesu mit seinen Jüngern beim letzten Abendmahl, ein Ganzes. Also da haben wir den Kontext schon, der Zusammenhang. Ja? Aber wir wollen die Sache genauer untersuchen. Und wenn wir das tun, dann sehen wir Folgendes. Erstens einmal, dass die Verse 4 bis 11, vielleicht habt ihr die Bibel jetzt geöffnet, ja? Die Verse 4 bis 11 von Johannes 14 stehen genau in einer Linie mit den Versen 1 bis 3. Das heißt, das Thema, was in den Versen 1 und 3 begonnen ist, wird in direkter Weise weitergeführt. Bis Vers 11 kann man sagen. In den Versen 1 bis 3 ging es ja um das Haus des Vaters mit den vielen Wohnungen. Ich habe es schon zweimal gelesen. Und dass Jesus hingeht, um diese Wohnungen uns zuzubereiten. Und dann in den Versen 4 bis 11, das könnt ihr zu Hause lesen, dann redet er über den Vater selbst, nämlich wie man zu ihm kommt und wie man ihn kennen kann und so weiter. Also wir können sagen, das klingt ein bisschen trockene Theorie, aber es ist wichtig, dass ihr das mitnehmt. Wir können sagen, Johannes 14, 1 bis 11, es ist ein Thema, ja? Das ist klar. Jetzt aber Folgendes. Die vorhergehenden Verse, das heißt, die Verse vor unserem Text, die gehören auch zum Zusammenhang. Das waren alles Gespräche, ja? Gespräche beim letzten Abendmahl. Da war keine Pause. Nein, sie saßen um den Tisch und sie haben miteinander geredet. Es sind auch einige Dinge da vorgefallen. Und somit sind auch die Verse, die vorhergehenden Verse vor unserem Text, also vor Johannes 14, 1 bis 3, die gehören auch zum Zusammenhang. Aber da sehen wir etwas ganz anderes. Und es scheint, wenn man das so liest, dass diese Verse gar nicht dazugehören, ja? Zu unseren Versen, Johannes 14, 1 bis 3. Nun, ich will sie euch vorlesen, ja? Ich beginne jetzt bei Johannes 13, Vers 36. Jetzt habe ich eine Bitte. Ihr habt die Bibel geöffnet. Ich fange jetzt an zu lesen bei Johannes 13, Vers 36. Jetzt Folgendes. Bitte vergesst jetzt alle Versangaben, ja? Vergesst jetzt die fett gedruckte Zahl 14, die das neue Kapitel ankündigt. Vergesst das, das ist sehr wichtig. Vergesst, dass da eine 14 steht, ja? Vergesst, wie die Verse gegliedert sind und stellt euch jetzt den Text, den ich jetzt lesen werde, stellt ihn euch als ein Ganzes vor, ja? Ein Ganzes. Also das sind keine Versangaben, kein Kapitelangabe, keine Abschnitte, nein, einfach ein Ganzes, ja? So lese ich diesen Text jetzt euch vor, nämlich ab Johannes 13, Vers 36. Spricht Simon Petrus zu ihm, Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm, wo ich hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen, aber du wirst mir später folgen. Spricht Petrus zu ihm, Herr, warum kann ich dir diesmal nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Jesus antwortete ihm, du willst dein Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Bis soweit. Jetzt habe ich Ihnen vorgelesen, Johannes 13, ab Vers 36 bis Johannes 14, Vers 3. Und ich hoffe, ihr habt das die Kapitel Anzeige jetzt nicht beachtet. Wir haben auch keine Pause gemacht zwischen Kapitel 13 und Kapitel 14. Nein, wir haben es als ein gesamter Text gelesen. Und ich frage mich, das war meine Frage auch gestern für mich selbst, ob dies nicht auch die Absicht des Heiligen Geistes war, als er Johannes diesen Text schreiben ließ. Das heißt, dass er ihm das alles als ein Ganzes übermittelt hat. Das heißt, wir müssen das unbedingt sehen in dem Kontext, im Zusammenhang. Und besonders die Worte, dass Jesus sagt, dass Wohnungen bereit sind, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen und dass er hingeht, diese Wohnungen zu bereiten. Ich glaube, dass diese Worte unbedingt im Zusammenhang gelesen werden müssen mit all den Vorhergehenden und besonders mit der Sache, mit der Verleugnung des Petrus. Jetzt hört noch einmal ein kurzer Ausschnitt aus diesem Text. Also ich lese zwei Verse, die hintereinander folgen, aber die scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Ich lese es noch einmal. Da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Euer Herz erschrecke nicht. Das hat mich ganz neu berührt. Ja? Ich hab einfach die Kapitelanzeigen, die Versanzeigen, die Überschrift habe ich einfach weggetan und ich habe den Text gelesen in ein Ganzes. Und dann ist das so merkwürdig. Ja? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Euer Herz erschrecke nicht. Meine Brüder und Schwestern, ich hoffe, dass dies ein ganz neues Licht wirft auf die Situation von damals. Ein Licht, das uns eine logische Erklärung gibt, nämlich folgendes. Dass in dem Moment, jetzt müsst ihr mitdenken, ja? Dass in dem Moment, wo Jesus zu Petrus sagt, du wirst mich verleugnen, dass in dem Moment die anderen Jünger einen furchtbaren Schreck erlitten. Und dass Jesus, als er das sah, sogleich, unmittelbar danach sagte, euer Herz erschrecke nicht. Wir müssen uns mal die Situation vorstellen. Wir lesen nämlich so oft und so schnell über diese Verse hinweg. Bitte gebraucht jetzt eure Fantasie. Es ist doch ganz normal, dass die Jünger enorm erschraken. Als Jesus den Petrus vor ihnen allen, die saßen alle um den Tisch, als Jesus den Petrus knallhart als den hinstellte, der ihn in nur wenigen Stunden dreimal verleugnen würde, da sind sie doch erschrocken, oder nicht? Stell dir vor, du wärst dabei gewesen, persönlich, ja? Stell dir jetzt vor, du sitzt auch da um den Tisch mit den anderen Jüngern, mit Jesus, ja? Soeben hat Jesus noch gesagt, liebe Kinder, ich bin noch eine kleine Weile bei euch, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Johannes 13, 33. Und dann sprach er noch über das neue Gebot der Liebe, das er ihnen geben wollte. Das ist Johannes 13, 34 und 35. Und dann kommt Petrus. Gehört alles zusammen. Ich habe keinen Vers ausgelassen. Jetzt kommt Petrus. Und dieser Petrus, der immer etwas vorlaut war, ja, der sagt jetzt zum Herrn, unter anderem, Herr, ich will mein Leben für dich lassen. Bitte denkt dran, alle sitzen unter dem Tisch. Jeder hört das. Kaum hat er das gesagt, sagt Jesus zu ihm, du willst dein Leben für mich lassen. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis dass du mich dreimal verleugnet hast. Johannes 13, Vers 38. Muss sich nicht unmittelbar nach diesen Worten ein Schrecken auf alle Jünger gelegt haben? Muss es ihnen dabei nicht heiß und kalt geworden sein? Warum? Wisst ihr, warum ich davon überzeugt bin? Aus folgendem Grund. Weil soeben noch die Entlarvung des Verräters Judas stattgefunden hatte. Das hat auch da stattgefunden. Auch in diesem Rahmen. Auch beim letzten Abendmahlstisch. Und als Jesus diesen Verräter entlarvt hatte, da waren die Jünger innerlich erschüttert. Das heißt, das war noch in ihnen, das ruhte noch auf ihnen, die Entlarvung des Verräters Judas. Und jetzt die Sache mit Petrus. Schaut, es waren erst wenige Augenblicke vergangen. Das könnt ihr alles nachlesen, chronologisch. Johannes 13, 14. Es waren erst wenige Augenblicke vergangen, seit Jesus das schwerwiegende Wort ausgesprochen hatte. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Hat alles stattgefunden in diesem Zeitrahmen. Johannes 13, Johannes 14. Wie reagierten die Jünger auf diese Aussage? Einer wird mich verraten. Sie bekamen Angst. Angst. Es heißt, Johannes 13, Vers 22, da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Was war das für eine Angst? Das sagt die Bibel ganz klar. Matthäus 26, 22, sie wurden sehr betrübt und sie fingen an, jeder einzeln ihn zu fragen, Herr, bin ich's? Mit anderen Worten, da kam eine Angst auf, also bei der Entlarvung des Judas, vor dass der Herr sagte, wer es war, ob er selber, jeder dachte das so, wohl der Verräter sein würde. Nun, der Herr hat sie dann beruhigt, indem er in Johannes 13, Vers 26 sagte, der ist der Verräter, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und folgerichtig geschah das dann auch, Vers 26 von Johannes 13, er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn Simon Iskariot. Meine Brüder und Schwestern, das alles, die Sache mit Judas, ja, die Entlarvung des Judas, das saß noch als ein erschreckendes Geschehen tief in den Knochen der Jünger. Als Jesus dem Petrus sagte, du wirst mich verleugnen. Und deshalb kann ich mir so gut vorstellen, dass die Angst, die sie vorhin hatten, als Judas entlarvt wurde, dass diese Angst in dem Moment, dass Jesus sagt, Petrus, du wirst mich verraten, du wirst mich verleugnen, dass diese Angst wieder ganz neu aufkam, ja? Und dass sie betreten wurden. In dem Moment, dass Jesus sagt, Petrus, dreimal wirst du mich verleugnen, da hat sich vielleicht jeder Jünger, hat tief in sich geblickt und hat sich gesagt, Mensch, wenn der Petrus dazu fähig ist, dann ich auch. Und jetzt, bitte, jetzt. Jetzt das Wunder der Gnade, wie Jesus darauf reagiert, indem er sofort, unmittelbar, die so ergreifenden Worte sagt, euer Herz erschrecke nicht. Bitte stellt euch vor, was da los ist. Ja, sie sitzen am Tisch, Jesus hat den Judas entlarvt, da ist noch betretenes Schweigen, das Gespräch geht weiter, jetzt kommt Petrus, Herr, ich sterbe für dich, und jetzt kommt die zweite Entlarvung, und der Herr sagt, Petrus, ehe der Hahn kräht, willst du mich dreimal verleugnen, und der Schreck sitzt in den Gliedern der Jünger, und Jesus sieht das, und unmittelbar kommt er mit der besten Trostbotschaft, die man sich vorstellen kann. Erschrecket nicht, sagt er, denn im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Das ist der Kontext, das ist der Zusammenhang dieses Ganzen. Jetzt aber Folgendes. Es geht jetzt natürlich nicht nur um die Tatsache, dass Jesus die Jünger sofort tröstete, sofort stärkte mit diesem Wort, als er ihren Schreck bemerkte, sondern es geht um die Frage, und das ist für uns heute, was er ihnen als Trost übermittelte. Er hat ja die Jünger nicht einfach so mit einigen billigen Worten getröstet und gesagt, na, jetzt muss ich jetzt nicht so erschrecken. Nein, er hat ihnen einen handfesten Trost übermittelt. Und dass wir das wirklich jetzt verstehen, lese ich noch einmal die Verse, die ich bereits einige Male gelesen habe. Bitte entschuldigt, ich muss es lesen. Wir müssen das gut zur Kenntnis nehmen. Ich lese noch einmal Johannes 13, Abvers 36. Spricht Simon Petrus zu ihm, Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm, wo ich hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen. Aber du wirst mir später folgen, spricht Petrus zu ihm. Warum kann ich dir diesmal nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Jesus antwortete ihm, du wirst dein Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubet an Gott, glaubet an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Aus diesen Versen, in diesem Zusammenhang gelesen, ja, in diesem Zusammenhang, können wir Folgendes entnehmen. Nachdem Jesus den Petrus ganz direkt darauf hingewiesen hat, dass er ihn verleugnen würde. Und die anderen Jünger, wie wir jetzt annehmen dürfen, darüber sehr erschrocken sind, nahm Jesus Christus ihnen diesen Schreck weg, unmittelbar weg, indem er sagte, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott, glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Mit anderen Worten, Jesus nahm den Jüngern den Schreck über diese angekündigte Verleugnung oder man kann sagen, über diesen angekündigten Abfall dadurch weg, dass er sie auf das zukünftige himmlische Haus aufmerksam machte. Er sagte ihnen also in anderen Worten, habt jetzt keine Angst. Habt jetzt keine Angst, dass ich diese Verleugnung angesagt habe und dass sie sich auch erfüllen wird, dass sie geschehen wird. Hab keine Angst, denn im Hause meines Vaters sind Wohnungen für euch bereit und ihr werdet alle einmal dort sein, wo ich bin. Mit anderen Worten, er hat den Schreck der Jünger bei der Offenbarung der Verleugnung des Petrus, hat er direkt abgeschwächt, dadurch, dass er sie auf das Herrlichste hingewiesen hat, was kommt. Die Wohnungen beim Vater. Wir können uns eine Frage stellen, nämlich, was hat das für einen Zusammenhang? Eine angekündigte Verleugnung oder anders gesagt, ein angekündigter Abfall, der Angst verursacht, und die zukünftigen Wohnungen beim Vater. Was hat das für einen Zusammenhang? Es hat einen sehr tiefen Zusammenhang. Und zwar sowohl für die Jünger damals als auch heute im prophetischen Sinn für uns. Wir bleiben noch kurz bei den Jüngern, damit wir das als ein Bild in uns aufnehmen können. Ich sagte bereits, der Schreck über die Ankündigung der Verleugnung des Petrus oder über die Ankündigung des Abfalls des Petrus, das war ja ein Abfall von seinem Heiland, ja? Der muss tief in sie gefahren sein. Und vielleicht hat sich mancher Jünger bei diesen Worten gefragt, ganz tief in seinem Herzen, wie werde ich dann überhaupt durchkommen, wenn eine Verleugnung des Herrn, ein regelrechter Abfall, einen Jünger so schnell ereilen kann? Wie werde ich dann durchkommen? Ist es überhaupt möglich, in der Nachfolge des Herrn zu stehen, wenn das Böse so leicht Fuß fassen kann in mir? Werde ich überhaupt je im Reiche meines Herrn ankommen, wenn die Versuchung zum Abfall derart stark ist? Vielleicht, dass sich manche Jünger das ganz kurz überlegt hat. Und uns die Antwort des Herrn in diesem Zusammenhang ist so wunderbar. Ich hoffe, dass ihr das erfasst. Das hat er vielleicht alles gesehen und gemerkt, die Gedanken. Mensch, wenn der Petrus das macht, wie viel mehr auch ich? Wie kann ich dann bestehen in dieser Zeit der Versuchung? Und Jesus hat das gemerkt, hat das gesagt und sofort, fast in einem Atemzug, sagte dann, nein, euer Herz erschrecke nicht, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Mit anderen Worten, ängstet doch euch jetzt nicht so, dass so ein Abfall überhaupt möglich ist. Im Gegenteil, habt jetzt Glauben am Vater, habt Glauben an mich und blickt unverwandt auf das herrliche Ziel, auf das himmlische Haus. Und seid ganz sicher, dass dort, trotz vieler Anfechtungen und Versuchungen, die euch hier noch im Leben treffen werden, dass dort für euch Wohnungen bereitet werden. Und seid sicher, dass ihr alle einmal dort sein werdet, wo ich bin. Ich glaube, das muss für die Jünger eine gewaltige, eine herrliche Botschaft gewesen sein. Eine Trostbotschaft. Und bitte, man erfasst das nicht, wenn man die Sache nicht im Kontext liest. Ja? Also desweilen müsst ihr das einfach tun. Ihr müsst euch einfach die Kapitel anzeigen und so weiter, Überschriften, müsst ihr einfach wegdenken. Übrigens, wer noch die alte Elberfelder hat, die alte, unrevidierte, der hat eine Bibel, wo nur die Kapitelanzeigen und die Versangaben sind. Aber sonst ist es alles durchlaufender Text, keine Überschriften. Ist sehr gut. Jetzt nochmal zurück zu den Jüngern. Das hat sie sicher getröstet. Jesus hat den Abfall des Petrus vorausgesagt. Sie erschraken, aber er hat den Schreck sofort ihnen entnommen, indem er sagt, erschreckt doch nicht, fürchtet euch nicht, denn trotz allem, im Hause meines Vaters sind Wohnungen. Wisst ihr, die hatten schon einmal einen solchen Trost bekommen von Jesus. Wisst ihr das? Da handelte es sich rein äußerlich gesehen um etwas anderes. Die Situation war anders, aber innerlich gesehen hatten die Jünger mit der gleichen Not zu kämpfen, nämlich mit der Frage, ob es überhaupt möglich ist, selig zu werden. Da ging es nämlich um die Frage, ob ein Reicher ins Himmelreich kommen könne. Ich denke, ihr kennt das. Wir lesen es ganz kurz. Jesus hatte ihnen diesbezüglich Folgendes gesagt. Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Matthäus 19, 23, 24. Wie reagierten die Jünger? Mit Entsetzen. Es heißt in Matthäus 19, 25, als das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich und sprachen, ja, wer kann denn selig werden? Ja, wer kommt denn überhaupt in den Himmel, wenn das so ist? Und Jesus, jetzt hört, Jesus, was hat er ihnen entgegnet? Er sagt Matthäus 19, Vers 26, da heißt es, Jesus aber sah sie an und sprach, bei Menschen ist unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Mit anderen Worten, ja, es ist schwer, als Reicher ins Himmelreich zu kommen. Aber seid deshalb nicht entmutigt, denn bei Gott ist es möglich. Das heißt, Gott kann dafür sorgen, dass sogar ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und genauso sehe ich auch die Situation hier in unseren Versen, Johannes Kapitel 13 und Kapitel 14. Die Jünger erschraken sehr über die Ankündigung der Verleugnung des Petrus. Sie erschraken, dass der Abfall derart in ihnen war, in ihrer Mitte, in den eigenen Reihen. Und Jesus hat diesen Schreck sofort weggenommen, indem er ihnen sagte, dass dennoch Wohnungen für alle bereitet sind im Himmel. Meine Brüder und Schwestern, welch eine herrliche Perspektive auch für uns. Und jetzt möchte ich die Anwendung geben, für uns, für dich und für mich. Wir sagen das ja fast jedes Mal, wenn wir hier das Wort verkündigen, und wir müssen es sagen, dass wir in den letzten Tagen sind, ja, die letzte Stunde, auch letzten Sonntag, wir haben geredet über die letzte Stunde. Wir leben in der Endzeit. Und wisst ihr, wir befinden uns heute genau in denselben Umständen wie damals die Jünger. Die Situation heute ist zwar genau umgekehrt als damals bei den Jüngern, aber die Umstände sind dieselben. Damals war es das Sterben und die darauffolgende Himmelfahrt unseres Herrn, die gekennzeichnet waren durch Verrat, Verleugnung und Abfall. Heute ist es im umgekehrten Sinn jetzt, ist es sein baldiges Wiederkommen, das gekennzeichnet ist durch Verrat, Verleugnung und Abfall. Also die Situation ist umgekehrt. Damals stand er vor der Himmelfahrt, jetzt steht er vor seiner Wiederkunft. Aber die Zeichen sind dieselben. Damals Verrat, Verleugnung, Abfall in den eigenen Reihen, heute dasselbe. Damals, als Jesus Christus unmittelbar vor seiner Kreuzigung und damit auch vor seiner Himmelfahrt stand, redete er über Verleugnung und Abfall in seinen eigenen Reihen. Heute steht Jesus unmittelbar vor seiner Wiederkunft und er redet über Verleugnung und Abfall in seinen eigenen Reihen. Ja, wie redet er darüber? Durch die Schrift. Die Schrift sagt über die Zeit, in der wir leben, heute folgendes. 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Tagen, in den letzten Zeiten einige vom Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. Oder denkt an 2. Petrus 3, Vers 3 bis 4. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Zeiten Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Damals bei den Jüngern, als Jesus klar und direkt über Verleugnung und Abfall redete, erschraken die Jünger sehr. Heute, wo Jesus wiederum klar und deutlich über Verleugnung und Abfall redet, erschrecken viele seiner Kinder. Und manch einer fragt sich, wie werde ich überhaupt in dieser Zeit der großen Versuchungen bestehen können? Wie werde ich bestehen können? Ist es überhaupt möglich, als Überwinder einmal vor Jesus zu stehen? Wenn sogar die Bibel selbst, Jesus selbst sagt, dass in dieser Zeit, in der ich lebe, ich heute, dass in dieser Zeit Gläubige abfallen werden, ist es dann möglich, dass ich durchkomme? Wie werde ich durchkommen? Meine Brüder und Schwestern, damals, was sagte Jesus ihnen? Unmittelbar, nachdem er diese Verleugnung des Petrus angesagt hatte, nachdem er diesen Abfall, über diesen Abfall gesprochen hatte, und die Jünger erschraken. Was sagt er ihnen unvermittelt? Was stellt er sie wieder auf? Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott. Glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, wo ihr seid. Mit anderen Worten, er sagt zu den Jüngern, denkt doch jetzt an das Beste, was noch kommen wird. An die Wohnung im Himmel. Was sagt der Herr uns heute? Uns, die wir vielleicht uns quälen mit diesem Endzeitzeichen. Das heißt, mit dem Abfall, den wir sehen, vielleicht in eigenen Familien. Was sagt der Herr uns heute? Dir, der du vielleicht gebückt gehst unter dieser Last dieses Endzeitzeichens. Er sagt dir genau das Gleiche wie damals die Jünger. Das heißt, auch wir werden getröstet mit dem Hinweis auf die Wohnungen im Himmel, wo wir einmal immer sein werden, wo er ist. Genau derselbe Trost, den die Jünger damals erhielten, nämlich der Hinweis auf die ewige Heimat, soll auch uns heute ermutigen und trösten. Lest doch diesbezüglich einmal die bekannten Verse 1. Thessalonicher 4, 16 bis 17. Da heißt es, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein. Alle Zeit. Hier wird deutlich über das zukünftige himmlische Haus gesprochen. Genauso wie Johannes 14, Vers 3 endet, wo Jesus zu den Jüngern sagt, damit ihr seid, wo ich bin, endet hier auch 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Da heißt es, und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und genauso wie damals dieses Wort die Jünger stärkte, soll dasselbe Wort uns auch heute stärken, ermutigen und trösten. Das sagt der Apostel ja auch deutlich im nächsten Vers, 1. Thessalonicher 4, Vers 18. So tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander. Allerdings geht es hier um eine andere Art Trost, wie der Zusammenhang es uns zeigt, nämlich um Trost für Hinterbliebene, die einen lieben Menschen verloren haben. Aber Tatsache ist, darum geht es mir, dass es sich nicht um irgendeinen Trost handelt, sondern um den Trost, der aus der freudigen Gewissheit stammt, dass die himmlischen Wohnungen bereitet werden und wir einmal dort sein werden, wo er ist. Das ist die Hauptsache. Darum geht es mir heute, Brüder und Schwestern. Und ich kann nicht genug betonen, dass wir alle, die wir in dieser Endzeit leben, die wir mit diesem Endzeitzeichen zu tun haben im Apfel, dass wir nur dann bestehen können, wenn wir uns ganz intensiv mit dem beschäftigen, was noch kommen muss, das Beste, nämlich die himmlische Wohnung. Ich denke, dass wir darum so gedrückt und gebückt gehen unter dem Abfall heute, weil wir selber so weltlich gerichtet sind, ja? Weil wir selber so irdisch denken, weil unser Herz selber so hängt an dieser Welt. Kein Wunder, dass man da nicht höher kommt. Aber wenn unsere Augen endlich einmal neu täglich gerichtet werden auf das, was kommt, die himmlischen Wohnungen, meine Brüder und Schwestern, dann werden wir im Alltag Freude erleben und Jesus folgen. Sehr wichtig, dass wir alle, die wir dieses Endzeitzeichen sehen heute, nämlich den Apfel, dass wir uns gegenseitig mit der Tatsache, dass Jesus bald kommt, trösten müssen, ermuntern müssen, ermahnen und ermutigen. Und auch ganz persönlich, wenn der Glaubenskampf schwer und heftig wird, müssen wir uns durch den Heiligen Geist an die himmlischen Wohnungen erinnern lassen. Glaub mir, das ist ein Anliegen des Heiligen Geistes, zumal es die beste Therapie ist, angeschlagene Kinder Gottes aufzurichten. Bitte nehmt das heute mit. Jesus sagt, Petrus, du wirst abfallen. Der Abfall ist da. Petrus, das wird geschehen. Die Jünger erschrecken. Und zugleich sagt er, euer Herz erschrecke nicht. Richtet euren Blick auf die himmlischen Wohnungen. Heute, wir lesen es in der Bibel. Jesus sagt ganz deutlich, in dieser Zeit, in der du lebst, ist der Abfall da. Vielleicht in deiner eigenen Familie, Umgebung, Gemeinde. Aber du, halte den Blick gerichtet auf das, was kommt. Das soll dich stärken und trösten. Jetzt möchte ich noch Folgendes betonen. Wir alle sehen, dass es heute matt, dürr und trocken ist, dass der Endzeitabfall zunimmt. Und es ist tatsächlich so, ich betone es noch einmal, dass der Herr seine Kinder in dieser Zeit stärken und trösten will, mit dem Blick nach oben. Aber andererseits, und das kann ich einfach nicht unterlassen, dürfen wir nicht vergessen, dass immer noch Gnadenzeit ist, ja? Das heißt, solange Jesus noch nicht gekommen ist, bleibt bestehen, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Auch die Abgefallenen heute. Also wir müssen jetzt nicht nach Hause gehen und sagen, na, wunderbar, wir haben ein Rezept bekommen, wie wir dadurch hinkommen, bis dass Jesus kommt. Wir müssen immer nach oben blicken und dann wird uns nichts geschehen. Und das sehen wir den Abfall links und rechts auch nicht. Darum geht es nicht. Nein, nein, solange wir hier auf Erden sind, Jesus ist noch nicht gekommen, haben wir diese zwei Dinge. Einerseits, wir sollen uns nicht bedrücken und unterdrücken lassen durch den Abfall, sondern uns erinnern lassen an das Beste, was noch kommt. Aber andererseits sollen wir, solange es noch Tag ist, wirken. Ist es nicht so, dass wir oft mehr klagen über unsere Zeit, als dass wir um sie ringen? Ja? Aber wir sollten nicht murren über den Abfall. Nein, das ist nicht die richtige Einstellung. Wisst ihr, was heute Not ist? Und das muss ich einfach zum Schluss noch sagen. Heute ist Not, dass eine Gemeinde beginnt zu beten. Ich sage nicht, dass die Gemeinde jetzt an den Bahnhofplatz geht und Traktate verteilt, das machen viele. Aber ich sage, und ich bin davon überzeugt, dass die meisten das Wichtigste nicht tun, das Beten. Für eine verlorene Welt, für Abgefallene. Und da geht es nicht um das Gebet als solches, sondern um den Kampf des Gebetes. Wisst ihr, ich warne davor, bitte, ich sage es einfach, wie mir es ums Herz ist. Ich warne davor, vor mehr christlichen Aktivitäten, als das, wie sie heute haben. Aber ich rufe auf zum Gebet für eine abgefallene Welt. Ein anschauliches Bild von einem solchen Beter ist Mose in Raphidim. Ihr kennt die Geschichte, als Josua gegen Amalek kämpfen musste. Da heißt es, da kam Amalek, kämpfte gegen Israel in Raphidim. Da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose, Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurde in Händen schwer. Darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite eine. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch das Schwertschärfe. Ja, ich weiß, es wird hier nicht wörtlich gesagt, dass Mose betete. Aber ohne Zweifel hat das Herz des Mose, währenddem er seine Hände emporstreckte, ohne Unterlass zum Herrn geschrien. Und deshalb ist völlig klar, dass der Sieg nicht in Josuas Hand lag, sondern in Moses Hand. Das heißt, in Moses aufwärts zum Himmel gestreckten Hände. Ich sage Ihnen, es wird viel getan heute und es ist gut, aber das Beste wird am wenigsten getan und das ist Gebet. Warum sind so wenig Leute in der Gebetsstunde? Warum? Es ist euch einfach nicht drum zu beten, nicht wahr? Aber heute sucht Gott nach solchen, die im Gebetskampf den Amalek unserer Zeit, nämlich den Abfall in der Gemeinde Jesu, entgegenarbeiten. Sind wir solche Beter? Das ist die Frage. Wisst ihr, dass sogar Paulus, der große Paulus, nicht ohne solche Beter arbeiten wollte? Er sagt in Römer 15, Vers 30, ich ermahne euch aber, liebe Brüder und auch Schwestern, durch unseren Herr Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mit mir kämpfen helft durch eure Gebete für mich zu Gott. Er redet hier nicht, dass ihr kommt und betet, sondern dass ihr kämpft. In den Gebeten. Sind wir solche Gebetskämpfer? Ich kann nur hoffen, dass es so ist. Möge es so sein, dass wir nicht solche sind, die uns nur trösten und stärken lassen in dieser schweren Zeit, weil der Abfall da ist. Wir erschrecken über den Abfall. Es wird uns Angst und Bange. Wie ist das möglich? Da war einer, der ist Jesus treu nachgefolgt und jetzt, wo ist er jetzt? Nichts mehr zu finden. Es erschreckt uns. Es macht uns Angst. Aber Jesus sagt, habe Mut, erschrecke nicht. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Das ist dein Trost. Das ist das, was dich wieder aufrichten darf. Ja, wunderbar, das ist die eine Seite. Mögen wir nicht solche sein, die nur diese Seite heute benachdrucken, sondern auch die andere Seite, nämlich mögen wir auch diese sein, die die Tür der Gnade benutzen. Schaut, die Tür ist offen. Alle Abgefallenen können nochmals durch diese Tür gehen. Das heißt, sie können sich wieder neu Christus hingeben. Aber wir müssen kämpfen im Gebet. Wir müssen Amalek wegbeten. Denn es kommt die Zeit, es kommt die Nacht, sagt Jesus, da niemand mehr wirken kann. Dann ist es zu spät. Aber heute ist noch die Möglichkeit. Amen.
Eines Tages werden wir ihn sehen, wenn der Herr die Seine um sich schaut und wir froh erzählen, wie uns bewahrt, dann lässt er mir sein Handeln recht verstehen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Walter Dürr mit dem Thema Göttlicher Trost in Zeiten des Abfalls. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!